Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe, heute ganz speziell von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, aufgezeichnet in einer wunderschönen Oase, gewissermaßen in einer Traumoase des sommerlichen Ungarn, und zwar am Plattensee. Das ist für mich also eine Weltpremiere, meine Damen und Herren, und diese Sendung ist auch eine Novität von der ganzen Versuchsanlage her, denn üblicherweise halte ich ja am Morgen meine Monologe und versuche mir einen Reim auf das immer verrückter werdende Weltgeschehen zu machen, doch heute habe ich mir da Verstärkung organisiert. Und zwar sitzt neben mir Soltan Salai. Und Soltan Salai ist gewissermaßen ein Berufskollege in Ungarn, in Budapest. Er leitet die Wochenzeitschrift Mandiner. Er wird uns dann gleich erklären, was das ist. Und er ist nebenbei, vermutlich weil er einfach zu wenig zu tun hat in seiner Aufgabe, ist er auch noch Direktor des MCC, des Matthias Corvinus Kollegiums. Das ist eine Universität, aber ich möchte gar nicht allzu viel jetzt hier sagen, sondern ihn gleich fragen. Lieber Soltan, wir kennen uns, wir sind deshalb per Du. Lieber Soltan, du bist Chefredaktor Mandiner, bevor wir uns da mit den Nachrichten beschäftigen. Mandiner, was ist das? Wie kann man das zusammenfassen? Wie kann man das beschreiben? Übrigens, herzlich willkommen in der Sendung.
Vielen Dank, guten Tag. Ja, Mandiner ist eine Wochenzeitschrift. Also wir sind Print, so wie die Weltwoche auch. Das ist und wir sind auch eine Online-Zeitschrift. Wir haben auch Video, also mit YouTube und so weiter und so fort. Wir haben früher schon gemeinsam was gemacht. Mhm. Und Mandiner ist eine der größten konservativen Wochenzeitungen bzw. Online-Zeitungen in Ungarn.
Hast du die gegründet?
Nein, ich habe sie nicht gegründet. Das haben um das Jahr 2000, das hat eine längere Geschichte, junge Konservative haben das gegründet. Ich habe da 2017, als das noch ganz klein war, mit etwa 10.000 Besucher pro Tag. Und dann haben wir das Schritt für Schritt immer weiterentwickelt. Und heute haben wir mehr als 250.000 Unique Lesers, also eigenständige Leser pro Tag.
Gratuliere, was bedeutet für dich eigentlich konservativ?
Konservativ heißt, dass wir eigentlich versuchen, die Welt zu verstehen und zu ergreifen, wie es ist. Versuchen, da nichts hinzuzufügen. Wir versuchen zu verstehen, was die Tatsachen sind, was die Beweggründe sind. Und dann selbstverständlich, aber das sagen wir auch klipp und klar, den Leser zu bewerten, durch unsere Sicht, durch unsere Augen, durch unser Gehirn. Weil das macht den Menschen einzigartig, dass wir alle selbstständig die Welt erkennen, die Welt beurteilen. Und die Meinungen sind bei Mandiner eine sehr wichtige Sache. Wir haben sehr viele Autoren, die dafür berühmt sind, eigentlich das Leben in Ungarn zu gestalten, damit sie einfach darüber, was in der Welt passiert ist, darüber ihre Meinung sagen.
Was heißt eigentlich Mandiner?
Mandiner ist, das heißt, ich würde so übersetzen, indirekt. Zum Beispiel ein Doppelpass ist ein Mandiner. Also ich schieße dem oder ich passe den Nadel nicht direkt zu dir, sondern durch irgendeinen Trick. Also das bedeutet auch, dass wir nicht einfach nur sagen, ja, hier ist es, sondern wir versuchen auch mal irgendwie mit Gehirn da was reinzutun.
Der Doppelpass des Lebens. Jetzt sagt man ja, Ungarn ist ja mit dem mittlerweile fast schon ewigen Ministerpräsidenten Viktor Orban, ja, da gibt es ja nur noch Konservative, da gibt es ja gar, bei uns gibt es ja noch einen linken Medienmainstream, gegen den man ja anschreiben kann als Konservativer. Aber ich nehme an, in Ungarn, da lesen wir immer bei uns, das sei ja alles gleichgeformt und gleichgeschaltet und die Medien, die werden alle von der Regierung kontrolliert. Bist du also auch so ein regierungskontrolliertes Orban-Medium, wo du direkt die Befehle aus der Regierungszentrale bekommst, welche Artikel du schreiben darfst und wem du Interviews geben darfst?
Ja, je mehr ich den Spiegel oder die Süddeutsche lese, habe ich immer mehr das Gefühl, ja, ja. Aber die Tatsachen sehen nicht so aus. Also ich komme auch aus einer konservativen Familie. Mein Großvater war in Sibirien, in einem Arbeitslager. Also ich komme schon aus einer Familie, wo ich mit Politik so groß gewachsen bin und davon eben auch von meiner Großmutter sehr viel gehört habe. Aber das soll man nicht alles glauben, was man in allen Zeiten, die Weltwoche schon, aber was man in allen Zeitungen liest. Also zum Beispiel, so um 2000 oder 2005, wenn man die ungarische Medienlandschaft angeschaut hat, da waren 90-95% linke Medien, die ehemaligen kommunistischen Medien, die damals privatisiert wurden in den 90er Jahren, aber die Chefredakteure und die Redakteure und die verschiedenen Autoren sind die gleichen geblieben, die während des Kommunismus. Seitdem hat sich das ein bisschen geändert, aber ich würde immer noch sagen, dass zum Beispiel online immer noch die linke Medien in Ungarn in Überhand sind. Aber wenn man einfach nur die Marktführer bei einem Fernsehen, bei den Wochenzeitschriften, den Tageszeitschriften, bei den Online-Zeitschriften anschaut, da sind immer noch die linken Medien.
Und die sind Orbán-kritisch. Ich glaube, der Blick, also der Schweizer Ringier-Verlag, der ist einer der Marktführer hier und die sind, glaube ich, ziemlich gegen Orbán. Also hat der Orbán da schon viel Gegenwind in den Medien?
Also damit schockiere ich immer meine westlichen, westeuropäischen Freunde, wenn ich sage, dass wir haben die größte Medienvielfalt ever, was wir seit 1990 haben, aber das kann man schon auch früher gehen, weil während des Kommunismus war alles ja staatlich und gehörte alles dem kommunistischen Partei. Also wir haben eine sehr große Medienvielfalt, sehr viele verschiedene Meinungen, sehr zugespitzt. Also man kann schon sagen, die eine Zweitschrift ist eher regierungskritisch, der andere ist eher konservativ. Aber was man nicht sagen kann, dass da nicht verschiedene Meinungen da sind, das war nicht der Fall vor 15 Jahren etwa.
Also nicht alles gleichgeschaltet. Noch ganz kurz, da müssen wir in den ordentlichen Sendungsablauf einsteigen. Das MCC, Matthias Corvinus Kollegium, kannst du dazu noch etwas sagen? Das ist eine Uni, ihr habt da Studenten, das ist eine große Sache, ihr expandiert auch in Europa, in andere Länder. Vielleicht nur ganz kurz zusammengefasst, was ist das MCC, was macht das aus?
Ich arbeite da seit 15 Jahren und in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist das immer wieder gewachsen. Das ist ein Institut für Begabtenförderung, also unsere Schüler und Studenten gehen zu den normalen Schulen und Universitäten, was sie besuchen. Und zusätzlich, wenn sie noch Zeit, Kraft und Energie haben und wenn sie Kraft in sich fühlen, dann können sie sich bei uns anmelden. Durch einen akademischen Prozess gibt es eine starke akademische Auswahl. Und von den ganz vielen Bewerbern können wir die Talentiertesten noch weiter fördern, die mit verschiedenen in Wissenschaftsbereichen beziehungsweise auch mit Skills und Fähigkeiten, die weiterbilden.
Und alle Fächer, oder seid ihr spezialisiert?
Vor allem Sozialwissenschaften, Jura, Wirtschaftswissenschaften, Management, also eher diese Felder. Aber wir haben ganz viele technische Studenten, die sagen, ja, ich will nicht nur ein Ingenieur werden, der den ganzen Tag am Tisch sitzt und was plant und dann oder zeichnet. Nein, ich will für eine Führungsposition zum Beispiel haben oder ich will ein Entrepreneur werden, ich möchte eine eigene Firma gründen. Dann kann man, glaube ich, bei MCC solches Wissen erlangen, was dazu hilft, dass man eine eigene Initiative ergreifen kann.
Seid ihr da quasi die Kaderschmiede der Regierung?
Wenn wieder ich die deutschen und deutschsprachigen Zeitschriften lese, ja, aber ich würde mal jeden raten, sage ich auch immer wieder den deutschen Journalisten, sie können, wir haben zum Beispiel jetzt im August ein schönes Fest, wo Tausende von unseren Studenten da sind, die kann man ansprechen und bitte die mal fragen, was die darüber denken. Ich kann nur kurz sagen, wer jemals einen 18-, 19-Jährigen getroffen hat, der kann nicht glauben, dass, ja, hier sind fünf Bücher über Viktor Orbán, das musst du lesen. Dann sind sie nach drei Tagen weg. Wir müssen wirklich, was wir anbieten müssen, und da sind wir, glaube ich, eine Seltenheit, dass wir wirklich verschiedene Ansichten anbieten. Selbstverständlich nicht nur liberale Mainstream, sondern auch konservative. Mhm. Und dann die Studenten können entscheiden und sehen, was sie über die Welt denken.
Wobei, ich meine, Viktor Orbán ist natürlich schon ein interessantes Thema. Und ich will zum Thema Kaderschmiede, würde ich sagen, lieber Kaderschmiede als Kadaverschmiede, wenn du den Ausdruck kennst. So, meine Damen und Herren, jetzt machen wir hier mal etwas ganz Neues. Und zwar habe ich mich mit dem Sultan verabredet, weil es ja vielleicht langweilig wird, wenn ich immer die News kommentiere jeden Tag. Wir schauen jetzt einfach mal gemeinsam an, was so läuft in der Welt. Wir gehen zuerst, jetzt ist so die Schweizer Ausgabe, wir schauen etwas in die Schweizer Zeitungen, was beschäftigt sie. Und wir gehen da die Nachrichten für sie durch, versuchen also nicht zu viel Zeit von ihnen zu klauen. Ja, Kamala Harris, großes Thema hier in der NZZ, im Tagesanzeiger. Kamala Harris gibt Gas. Sie hat jetzt auch eine Rede gehalten, also gibt Gas. Sie hat gesagt, Trump, das seien Raubtiere und Betrüger, also ziemlich deftige Sprache. Sie wappne sich, lese ich da in anderen Zeitungen. Ja, Kamala Harris, Rücktritt von Biden. War das deiner Meinung nach eigentlich ein Rücktritt oder eher eine Absetzung, was da in Amerika passiert ist, diese etwas merkwürdigen Entwicklungen?
Ja, ich denke, alle, die sich für Politik interessieren, das war schon eine merkwürdige Entwicklung. Also wenn man noch vor 3-4 Monaten gesagt hat, ja, vielleicht ist der Herr Biden nicht 100%ig für noch weitere 4 Jahre geeignet, dann, das war eine Verschwörungstheorie, sowas kann man nicht sagen. Dann kam diese Debatte, wo ich das Gefühl hatte, dass Donald Trump, so wie wir ihn kennen, auch sehr zurückhaltend war. Aber dann, das war sehr interessant, dass Joe Biden auch sehr große Fehler gemacht hat. Selbstverständlich, das war ein langes Gespräch. Und in der Mehrheit der Zeit hat er eigentlich ordentlich geleistet. Aber es waren die 3, 4, 5 Minuten da.
Aber hast du nicht den Eindruck, ich habe mich jetzt ernsthaft gefragt, ich meine, er wollte ja eigentlich nicht zurücktreten. Jetzt ist er in seine komische Corona-Ding gegangen, dann musste er diesen Brief aufsetzen. Wenn ich mich erinnere, haben doch amerikanische Präsidenten, wenn sie zum Beispiel ihren Rücktritt angekündigt haben, nehmen wir den Richard Nixon nach Watergate oder nehmen wir Lyndon Johnson, der aus dieser ganzen, aus dem Vietnam-Debakel nicht mehr herauskam. Die sind doch vor einem Fernsehapparat gesessen und haben gesagt, so, jetzt, ich trete zurück, bei ihm ein Statement, ein Kommuniqué. Und im Internet lese ich bereits, der Mann, der sei, ja, abgesetzt worden. Ist das jetzt eine Verschwörungstheorie? In Amerika weißt du ja nicht mehr genau, die Verschwörungstheorie und die Wirklichkeit geht ja ineinander über. Du weißt ja nicht mehr, was läuft.
Ich hatte das Gefühl, dass er nicht zurücktreten wollte. Die Ehefrau wollte das bestimmt nicht. Dass sie wollte bestimmt.
Sie war nicht die eigentliche Präsidentin.
Man kann schon, also das war nach dieser Debatte mit Trump, war das sehr interessant, diese Rede, wo Joe Biden von einer Menge empfangen wurde und die Ehefrau dann sie so hoch gelobt hat, das ist alles wunderschön gelaufen. Und dann auf einmal fängt New York Times, Washington Post, die verschiedenen Zeitschriften von der Westküste, ja, fangen das an zu zweifeln. Also das war schon für mich merkwürdig. Früher, ja, Biden ist ja fantastisch, ja, das ist ja ein erfahrener Mann, aber alles ist okay. Und dann Schritt für Schritt fängt an, und dann Nancy Pelosi fängt an, da einzuhaken. Also das war schon ein Prozess und ich denke, da war ein, Biden wollte nicht gehen, immer mehr wollten, dass er geht und dann sehen wir, was am Ende rausgekommen ist.
Wir sind ja auch nicht dabei gewesen. Kamala Harris, die Vizepräsidentin, da ist mir jetzt aufgefallen, also wenn sie sagt, Trump und diese Männer da, das sind alles Betrüger und Raubtiere, dann habe ich jetzt gelesen, ja, sie wappne sich, sie steige jetzt ein, sie gibt Gas, die Entschlossene. Also wenn Trump solche Formulierungen verwenden würde gegen die Linken, dann hätten wir, glaube ich, einen absoluten Political Correctness-Skandal. Seht ihr da, dieser primitive Sprachgebrauch. Nimmst du das auch so, oder haben wir da doppelte Maßstäbe in den Medien?
Also was mit Kamala Harris angeht, also das, meine erste Erfahrung mit Kamala Harris war bei einem Flughafen, wo ich ein Kinderbuch, das ist auch auf Deutsch erschienen, kann man nachschauen, glaube ich, wo ein Kinderbuch über Kamala Harris am Flughafen verkauft wird, ja, wie wunderschön ihr Leben war und was sie geleistet hat, kann man das schon vorstellen, dass ein Kinderbuch über Viktor Orban erschien, was da, das ist völlig in Ordnung. Also es gibt schon einen doppelten Maßstab, weil alle versuchen zu zeigen, dass Kamala Harris ist fantastisch, mhm, und sie ist schon eine Leitfigur und so weiter. Wenn man ihre Zahlen anschaut, ihre Beliebtheitszahlen, die sind nicht
okay. Die sind im Keller. Jetzt ganz interessant, eben auch während Bidens Aktien in den Keller gestürzt sind, hat man den Eindruck, jetzt plötzlich Donald Trump schwingt ganz oben aus, selbst in der Schweiz, die Medien, das verkannte Genie, politisches Genie Trump, noch vor wenigen Wochen haben sie ihn zusammengestampft. Glaubst du, dass Trump noch zu stoppen sein wird in den USA? Viktor Orban ist ja einer, der sehr gute Beziehungen hat zu ihm. Ja, Trump, wäre das sozusagen die letzte Hoffnung, auf die wir da noch bauen können?
Also ich denke, wenn man das anschaut, was gegen ihn in den letzten Jahren veranstaltet wurde, also Anklage, verschiedene Anschuldigungen, wie die Presse gegen ihn vorgegangen ist, oder wenn man einfach anschaut, jetzt das Attentat, und wie das alles. Also man hat ihn versucht, fertig zu machen. Es ist nicht gelungen. Ich denke jetzt, wo alle sich bündeln und alle sich vereinigen gegen ihn, man will schon alles versuchen, ihn zu stoppen. Ob es gelingen wird, ich denke nicht, dass Kamala Harris die richtige Person dafür ist.
Wir werden sehen. Blättern wir mal weiter, was wir da noch haben. Ja, der verkannte Donald Trump, Porträt eines politischen Genies, wahnsinnig. Vom Kritiker zum Fan, der designierte Vizepräsident J.D. Vance. Kennst du J.D. Vance? Hast du sein Buch gelesen, da die Hillbilly-Elegie?
Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe sehr viele Interviews mit ihm und über ihn.
Oh, und was ist das Fazit da bei den Interviews bei ihm? Wie schätzt du ihn ein? Was ist das Interessante an J.D. Vance?
Ich denke, er ist ein hochintelligenter Mensch, also auch wenn man schon seine universitäre Laufbahn, beziehungsweise, ich denke, was die Demokraten und was diese ganzen Linken immer wieder verkaufen wollten, dass jemand kommt von unten und eigentlich diese Arbeiterbewegungsmäßig, und letztendlich machen das nicht mehr die Demokraten, nicht mehr die Linken, sondern das machen die Republikaner. Und wenn er das schafft, wenn er Vizepräsident wird, mit diesem Hintergrund, aus seiner sehr, sehr armen Verhältnissen, dann doch zu einer Top-Universität ein Jurastudium absolviert hat, ein Erfolgsbuch gestartet hat, eine erfolgreiche Karriere als Geschäftsmann, dann als Politiker gestartet hat, das ist eigentlich diese Gegenfigur, was wir jahrzehntelang in Amerika gehört haben, was die Rechten und was die Linken sind.
Ja, ist sehr interessant. Ich habe in Moskau mit verschiedenen Leuten gesprochen und da hat mir einer gesagt, Trump, das sei der Aufstand der Verzweifelten. Das sei der Aufstand des Middle America, der alten Industriegebiete, die es eigentlich gar nicht mehr gibt. Und Trump und J.D. Vance, das sei gewissermaßen die Abschiedsveranstaltung. Weil auch durch den demografischen Wandel, durch die Zuwanderung, wäre Trump vielleicht der letzte weiße Amerikaner, weiße alte Amerikaner, der noch das Ruder übernimmt. Siehst du das auch so? Ist das ein melancholisches Rückzugsgefecht dieser beiden Exponenten eigentlich des konservativen Amerika?
Ich denke, dass man soll das anschauen. Das ist interessant, dass Trump ist der Rebell, der gegen den Mainstream, gegen die Elite ankämpft. Und wer ist der? Ist der, dass das von einem Milliardär geführt wird, von Elon Musk geführt wird, von verschiedenen anderen Mediengestalten geführt wird. Also das ist unglaublich interessant, und wie sich die Welt verändert hat, dass diese Figuren einfach wirklich eine Revolution, ja, gegen die alte Welt anführen können und müssen. Ja.
Wie seht ihr eigentlich in Ungarn, also es ist nicht nur deine Zeitung, andere, wie wird da Trump beurteilt? Ist er auch so eine absolute Reizfigur, wie in der Schweiz das der Fall gewesen ist, oder in Deutschland, da ist es ja fast schon toxisch?
Also ich denke, in Ungarn sehen, ist Trump deutlich positiver gesehen. Also wie ich die deutschen Verhältnisse oder die deutschsprachigen Verhältnisse kenne, da ist Trump einfach, ja, der Idiot. Mhm. Das kann nicht der Fall sein. Also das ist ein Präsident, der... Und auch wenn man die Zahlen anschaut, seine Präsidentschaft wird als erfolgreich eingestuft von den Leuten. Er hat keine Kriege gestartet, wirtschaftlich war das Land erfolgreich. Also das ist nicht so, wie wir das so sehen. Ja, das ist irgendwie ein Witz. Eben das Gegenteil.
Gehen wir da noch in Schweizer Nachrichten hinein. Ich habe das schon in meiner gestrigen Sendung angesprochen. Große Debatte. In der Schweiz sind ja diese Verträge mit der Europäischen Union. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt, ihr das eigentlich in Ungarn, was so die Schweiz mit der EU da immer wieder verhandelt und nicht verhandelt.
Ich denke, die Ungarn verfolgen sehr wenig die Schweizer Politik durch die Weltwoche, weil die dich immer mehr kennen, verfolgen diejenigen, die Deutsch sprechen. Aber die Schweizer Politik wird schwierig verstanden. Es gibt immer da Wahlen, über lustige Sachen wird abgestimmt, und ja, sie wollen der EU nicht beitreten. Ich denke, das sind die zwei Sachen, die ja, Ungarn davon verstehen und erkennen. Und selbstverständlich, also das Wunder von Bern aus deutscher Sicht und unsere Katastrophe, als wir 54 gegen Deutschland in der Welt, Weltmeisterschaftsfinale verloren haben. Das ist, was die Ungarn immer noch mit der Schweiz verbinden. Aber die Ungarn sehen die Schweiz als etwas sehr Positives. Eine patriotische, eine unabhängige, neutrales Land, die trotz, ja, das ist ein Land ohne Meere, ohne größere Rohstoffe, aber trotzdem ein sehr erfolgreiches Land.
Und ihr habt ja auch immer wieder euren Knatsch mit der Europäischen Union. Jetzt ist gerade wieder auch Feuer im Dach wegen dieser Friedensmission von Viktor Orban. Sie laufen fast amok in Brüssel. Sie wollen da mit allen möglichen Sperrungen und so weiter machen. Wie siehst du eigentlich diese EU mittlerweile? Bist du ein begeisterter EU-Befürworter oder würdest du heute sagen, oh, um Himmels Willen, Ungarn hätte nie beitreten dürfen? Wie siehst du diese EU im Zustand, wie er sich jetzt präsentiert?
Ich sehe, dass wir die Mehrheit der Ungarn sagen. Also wenn man die Umfragen anschaut, wenn man Ungarn fragt, sind sie ein Europäer? Dann 80% sagen, ja, ich bin ein stolzer Europäer. Wenn man sagt, was denken Sie über Brüssel? Dann sagen wieder 80%, oi, da bin ich vielleicht nicht hundertprozentig einverstanden. Was die da veranstalten in den letzten Jahren, ist nicht, wo wir beigetreten sind. Also ich denke, dass diese Brüssel-Bubble, diese Brüsseler Seifenblase zu weit von den Menschen sich entfernt hat. Und vor allem für wir, die eigentlich 1000 Jahre lang seit dem Jahre 1000 Teil von Europa sind, nach dem Zweiten Weltkrieg durch die sowjetische Herrschaft und die nach der Sowjetbesetzung aus diesem Europa entfernt wurden. Wir sind seit 1000 Jahren Teil dieses Europas und unsere Stimme muss auch gehört werden. Man kann nicht sagen, ja, aber sowas kann man nicht sagen. Das ist unsere Stimme. Und auch die ungarischen Politiker, das kann man nicht glauben, wenn sie sowas sagen würden, was die Leute nicht unterstützen, dann sind sie bei den nächsten Wahlen weg. Also das ist die Demokratie, so funktioniert Demokratie. Und solche Fragen wie Migration oder Frieden und Krieg, die ungarischen Leute, wir sind angrenzend zu der Ukraine. Wir haben da eine mehr als 100.000-köpfige ungarische Minderheit, die an der Front an der ukrainischen Seite kämpfen. Fast alle kennen jemanden aus dieser Region hier in Ungarn. Die ungarischen Leute wollen, dass das beendet wird. Und das kann man einfach nicht sagen, ja, ihr seid Putin-Freunde. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also ich denke, mit der ungarischen Geschichte, was wir im 19. und im 20. Jahrhundert mit Russland erlebt haben, niemand kann behaupten, dass die Ungarn irgendwie mit Putin oder mit Russland das befürworten. Die Ungarn befürworten, dass das Töten beendet werden soll und die Ungarn befürchten, dass der Krieg sich ausweitet. Und das wollen die Leute verhindern und das wollen die Leute einfach nicht haben.
Die Ungarn, das sind eben auch so Freiheitskämpfer, wie es die Schweiz auch mal waren. Mal sehen, ob wir immer noch Freiheitskämpfer sind. Wir nähern uns schon hier rasant am Ende der Sendezeit unserer ersten Sendung zur Schweiz. Wir sind da in einem wunderschönen Garten mit sehr schönen Häusern, die hier zu sehen sind. Das ist ein Feriengebiet am Plattensee. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen? Das ist ein ganz spezielles Gebiet. Ich bin hier zum ersten Mal in meinem Leben. Dieser Balaton, genau, Plattensee, was ist das?
Balaton ist der ungarische. Ja, das ist unser Lago Maggiore und Comosee in einem, mit dem Adria vermischt. Also das ist, wo
Dolce Vita.
Das ist, wo die Ungarn gerne hingehen. Aber ich denke, auch für die deutschsprachigen Zuseher ist das interessant, weil historisch war das ein wichtiger Treffpunkt zwischen Ostdeutschen, weil das war das Land, wo die Ostdeutschen, die ehemaligen DDR-Bürger hinreisen konnten und die Westdeutschen auch. Und das war ein Treffpunkt, wo getrennte Familien sich während des Sommers hier treffen konnten, sich austauschen konnten und ungestört frei Zeit verbringen könnten, schon in den 80er, 70er und 80er Jahren. Also das ist auch, glaube ich, für die deutschsprachige Leserschaft und die Zuseher eine interessante Ort und ein historischer Ort.
Ungarn, das Land, wo sich West und Ost begegnen. Wunderbar, ein Schlussakkord. Wir verabschieden uns. Oh, schon 24 Minuten, aber Sie haben es gar nicht gemerkt. Das geht so schnell bei uns. Aber bleiben Sie dran. Wir melden uns gleich zurück mit der internationalen Ausgabe. Und dort werden wir uns natürlich vor allem auch mit dem Patienten Deutschland etwas eingehender beschäftigen können. Bis gleich.